FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Unser heutiger Gast, Alexander Georgievic, CEO und Co-Founder bei Food Vibes.
Viel Spaß beim Zuhören.
Wir sind fokussiert auf Communities und auf Kategorien, an die wir extrem stark glauben. Also wir haben einen sehr, sehr starken Glauben an das Thema Hydration. Da ist unsere erste Marke Juicy. Bei dem Thema Nahrungsergänzungsmittel für Hunde, es ist so, dass wir zuerst die Hypothese hatten, dass wir auf Fitness-Influencer zugehen, weil die ja auch eine Supplement-Routine haben für sich. Und viele haben halt auch Hunde und zeigen den Hund einfach nicht. Nehmen halt selber dann ihre Pillen, Pulver, was auch immer, aber zeigen nicht, dass eigentlich ihr Hund halt auch regelmäßig was bekommt. Und das war sozusagen unsere erste Hypothese.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FMCG Vibes, oder ich wollte fast sagen Food Vibes. Es ist die 100. Folge und es liegt einfach so nah, dass wir heute mit Alexander Georgievic sprechen, CEO und Co-Founder von Food Vibes. Hallo Alex, toll, dass du uns hier bei dir in der 10. Etage in Hamburg begrüßt.
Hi Daniel, vielen Dank für die nette Intro und more than welcome.
Ich komme direkt mal zurück auf die Vergangenheit. 2014 schießt Mario Götze Deutschland zum Weltmeistertitel und du, Alex, lehnst in der Höhle der Löwen einen Investment-Deal ab. Gib unserer Hörerschaft doch mal kurz einen Shortcut. Wer war Alexander damals und wer bist du heute?
Damals 2014, also erstmal, ich bin 38 Jahre alt und habe dann das erste Unternehmen gegründet nach dem Abschluss des Studiums an der HSBA, habe ein duales Studium hier in Hamburg gemacht und dort dann an der Uni auch parallel meinen Mitgründer kennengelernt und direkt losgestartet, weil uns damals so die Abo-Boxen und Food total stark interessiert hat und wir uns überlegt haben, hey, es gibt so viele coole Food-Brands in Europa und so viele coole Manufakturprodukte, auch im deutschsprachigen Raum, die kaum einer auf dem Zettel hat und die schon gar nicht in irgendeinem Supermarkt in Deutschland zu finden sind. Da ist das Sortiment relativ gleich und langweilig. Lass uns doch den Geschmackshorizont der unserer Abonnenten erweitern und ihnen neue coole Brands, neue coole Produkte vorstellen, die sie so noch nicht entdeckt haben. Und das war dann die Foodist Box, stark inspiriert von der Beauty-Industrie, von Beauty-Abo-Boxen damals. Haben wir gesagt, komm, wir übertragen das auf Food-Brands. Und da sind wir sehr früh mit dem Geschäftsmodell auch in die Höhle der Löwen 2014 gekommen, also 2012 gegründet, 2 Jahre später in der ersten Staffel Höhle der Löwen. Wir wurden angeschrieben von der Produktionsfirma, haben dann 20 Minuten Bewerbungsvideo mit dem Handy aufgenommen aus unserem Office. Office klingt jetzt irgendwie so professionell, das war ein alter irischer Pub, wo der Besitzer irgendwie über Nacht abgehauen ist und dann war da Fläche frei. Und wir haben dann sozusagen unsere Schreibtische aufgebaut und haben dort dann auch aus diesem alten irischen Pub am Hamburger Hafen haben wir dann das Bewerbungsvideo für Höhle der Löwen gedreht, sind angenommen worden und sind dann zur Aufnahme gefahren nach Köln. Da war ehrlicherweise, sind wir in die Höhle gegangen und hatten dann ein Angebot gekriegt von Frank Thelen unter anderem. Und ja, fanden wir erstmal super, aber haben uns leider dann in der Unternehmensbewertung nicht einigen können. Und ja, wurden aber dennoch ausgestrahlt. Das ist ja momentan so ein Thema. Auch wenn du dann keinen Deal bekommst oder annimmst, wirst du dann auch ausgestrahlt. Das ist ja natürlich dann auch so der große Hebel. Und ja, Vox war so cool und fand es so spannend, dass sie unsere Aufnahme ausgestrahlt haben. Wie du schon gesagt hast, 2014. Und das war echt ehrlicherweise nochmal ein ziemlicher Schub für uns. Vor allem, weil wir auch Abos verkauft haben. Das heißt, unser Umsatz war damals nicht nur, ey, wir springen einmal hoch, es gibt ganz viele Erstkäufer und dann ebbt es wieder ab, sondern wir haben, ich kann es dir gar nicht ganz genau mehr aus dem Kopf sagen, aber es waren bestimmt über 10.000 Abonnements abgeschlossen, die im Schnitt mehr als 11 Monate oder 12 Monate blieben und dafür ungefähr 30 Euro im Monat gezahlt haben. Jetzt kannst du die Mathematik machen, was eigentlich das für ein Gesamtumsatz dahinter steckt. Ja, also dadurch, dass die Abonnenten halt auch so treu waren, jetzt nicht nur irgendwie nach 3 Monaten alle wieder gekündigt haben, ist halt dann die Berechnung, halt 10.000 mal genau 30 Euro im Monat mal, sagen wir mal, sie sind im Schnitt, glaube ich, so 11 Monate geblieben, sind das 3,3 Millionen Euro Umsatz, die wir durch den Auftritt gemacht haben, was für uns damals viel Umsatz war.
Ich bin echt beeindruckt, dass du trotz alledem so eine ruhige Stimme hast, immer noch. Das nennt man ein Understatement. Ich komme ja aus Bremen, das darf ich mal nicht sagen. Du kommst also aus Hamburg, also wenn man nochmal zurückgeht, also bist du in Hamburg geboren?
Ich bin in Lübeck geboren.
Ah, Lübeck.
Ja, ich rette mich so ein bisschen mit. Ich bin Hanseat, also ja, genau. Das haben wir wahrscheinlich dann auch gemeinsam, also von der Hansestadt Lübeck in die Hansestadt Hamburg.
Okay, also wolltest aber auch immer schon, also skalieren war immer schon dein Wort, oder wie bist du überhaupt in diese Szene gekommen? Ich meine, du warst ja damals 2014, ich will jetzt nicht immer in der Vergangenheit bleiben, aber du warst ja damals ultra jung.
Ja, geht, also kommt im Verhältnis, also 25, genau, mit 25 gegründet, aus der Uni heraus, dann das ganze 10 Jahre gemacht, von 0 auf 30 Millionen Euro Umsatz, dann im letzten Jahr und dann, ja genau, in einem Asset Deal das Unternehmen verkauft, ja.
Meinst du gerade, und du kannst ja die Mathematik mal machen, also das ist ja gerade, ihr habt dann 10.000 Abonnements, wir sind immer noch in der Vergangenheit gemacht, jetzt wie viele Abonnenten hat unser Podcast FMCG Vibes, ne? Also bei uns kannst du mal sagen, LinkedIn gleich Abos, wir haben aktuell 830 Follower auf unserer LinkedIn-Seite. Ich meine, wenn alle diese Leute, die das hören, Maserati fahren, spricht das natürlich trotzdem für den Podcast. Von Foodist zu Food Vibes. Du hast mit Foodist eine klassische Foodmarke aufgebaut und später aber Creator Brands wie Naturally, wie spricht man das, Pam?
Ja, Pam, ja. Die Abkürzung für Pamela Reif.
2020 war es, hast du, glaube ich, auch mal bei Kassenzone gesprochen. Wiederum 6 Jahre später bei FMCG Vibes, also ne, 2014, Höhle der Löwen, 2020 sprichst du über Pamela Reif bei Kassenzone und 2026 bis jetzt bei FMCG Vibes. Was hat dich zu Food Vibes geführt und was macht ihr heute grundlegend anders als klassische Lebensmittelhersteller?
Mm. Erstmal, ich bin durch und durch Foodie. Also ich liebe alle Aspekte von Food. Also es ist bei mir privat einmal das Thema Genuss. Koch gerne, ich gehe super gerne, aber auch essen. Und gleichzeitig schätze ich auch sehr, welche Gesundheitsaspekte Lebensmittel haben und bin da auch so ein kleiner Biohacker und bin auch sehr tief in Nahrungsergänzungsmitteln und Co. drin. Also so finde Lebensmittel haben einfach bei mir im Leben eine hohe Bedeutung. Gleichzeitig finde ich es auch total spannend aus einer Geschäftsmodellperspektive, weil es halt einer der größten Märkte der Welt ist und vor allem auch einer, der sehr viel Innovation mit sich bringt und gleichzeitig halt auch die großen Flaggschiffe sehr schwer sich mit Innovationen und neuen Produktsortimenten und vor allem neuen Vermarktungsthemen tun und neuen Vertriebswegen. Und da einfach extrem viel Chance ist, auch sich an Marktanteile zu schnappen und die großen vielleicht auch ein bisschen mehr als nur zu ärgern.
Ja, apropos ärgern, also damals hast du ja 2020 auch darüber gesprochen, wie so ein Online-Shop von Lindt sich weiterentwickeln könnte und was weiß ich, es kommt ja jedes Jahr verdoppelt sich das 1% und so. Hast du damals gesagt, jetzt ist es ein paar Jahre später. Wie ist der Anteil heute in Zeiten von Coro und Co.? Also wie würdest du das heute einordnen?
Die genaue Statistik kenne ich aktuell gar nicht, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall steigt die Online-Präsentation im Vergleich zum Offline-Handel. Und was es hängt doch ehrlicherweise ein bisschen auch von den Sortimenten ab. Ne? Wenn du vor allem jetzt gerade im Bereich Nahrungsergänzungsmittel guckst, ist das natürlich ein extrem stark wachsender Markt, vor allem für online. Der klassische Foodhandel an sich, so das Grocery-Delivery-Geschäft, was jetzt einen Picknick abdeckt oder auch ein Rewe-Lieferservice und Co., Flink und so weiter, wächst auch weiterhin, wird auch immer erwachsener. Das ist aber ehrlicherweise so gar nicht unser Metier. Also wir denken halt, also auch keine meiner Firmen deckt so den typischen Lebensmitteleinkauf im Supermarkt ab und deckt so die Grundbedürfnisse.
Sondern ihr habt Creator Brands.
Ja, genau. Also wir sind fokussiert auf Communities und auf Kategorien, an die wir extrem stark glauben. Also wir haben einen sehr, sehr starken Glauben an das Thema Hydration. Da ist unsere erste Marke Juicy auch positioniert. Da machen wir mit zuckerfreie Sirupe.
Ganz viele Displays, die man überall sieht?
Ja, wir sind dann über 3000 Märkten haben wir Displays schon aufgestellt, sind über 1200 Märkten auch dauerhaft gelistet im Regal. Und das ist auch die erste Marke, die wir gestartet haben mit dem größten männlichen Instagram-Influencer in Deutschland, Julienko, mit über, 7 oder 8 Millionen Follower, allein nur auf Instagram. Und er ist schon so der OG, so sehr lange dabei und hat sich über ein Jahrzehnt halt auch eine starke Community aufgebaut. Dann glauben wir sehr, sehr stark an das Thema Female Wellness und Female Health. Da haben wir eine Marke namens Better, B-A-E-T-T-E-R, mit der lieben Joe Winsche. Wir verkaufen da sehr viel Matcha-Pulver und verkaufen auch sehr viel Kollagenpulver online. Matcha-Pulver verkaufen wir ehrlicherweise sehr stark offline. Da sind wir unter anderem national in allen 2200 Rossmann-Filialen gelistet. Die dritte Marke, das ist auch eines unserer Lieblingsthemen, heißt auch Liebs. Das ist nicht das Thema Frauengesundheit, sondern Hundegesundheit.
Mhm, super.
Ja, also haben wir über 1,5 Jahre mit Tierärzten zusammengearbeitet und Nahrungsergänzungsmittel für Hunde entwickelt, die sie in Form von Leckerlis nehmen. Und genau, da haben wir ehrlicherweise noch gar keinen Star Creator. Also das ist klar, kann ich auch gleich mal erzählen, wie wir an so eine Sache rangehen. Und dann haben wir die vierte Marke, die ist gerade ganz frisch gestartet, vor ein paar Wochen. Das ist im Bereich, wir nennen es Healthy Convenience. Also wir glauben weiter, dass Menschen sich schnell und einfach ernähren wollen, aber es trotzdem auch gesünder geht als das, was bisher am Markt etabliert ist. Und unsere erste Produktrange sind Instant-Ramen-Nudeln, die weniger Salz enthalten, kein Glutamat im Vergleich zu vielen anderen Instant-Gerichten. Und 20 Gramm Protein enthalten auf einem Cup. Da geht es gar nicht darum, die Fitnessleute unbedingt in erster Linie anzusprechen, sondern da geht es darum, dass Proteine satt machen und man natürlich dann auch länger satt ist nach so einem Cup. Als wenn du jetzt nur die 5-Minuten-Terrine isst, das sind dann oft auch einfach schnell verbrannte Kohlenhydrate und hast nach 5 Minuten auch wieder Hunger. Und das machen wir zusammen mit 3 Creatern. Ist einmal der gute Rezo.
Ja.
Sehr stark auf Twitch und einen sehr großen Podcast. Das ist Maxify, ein sehr starker YouTuber. Und die Lara, das ist die größte TikTokerin in Deutschland mit über 17 Millionen Followern auf TikTok. Genau, die 3 haben sich zusammengetan. Haben zusammen eine kombinierte Reichweite von über 35 Millionen. Und das ist echt schon ein ziemliches Powerhouse, was wir da an der Seite haben. Wir müssen das
eigentlich. Ja, genauso viele Impressions wie Payback. Also das ist das Lustige, das ist so die magische Zahl, 35 Millionen. Das heißt, egal ob du dir MyDeals anguckst, das ist eine Seite, die du sicher nicht kennst.
Mhm, klar.
Die hat 35 Millionen. Payback hat 35 Millionen. Jetzt kommst du mit deiner Influencer-Reichweite und du sagst 35 Millionen. Vielleicht sollten wir uns diese Zahl mal tätowieren.
Ja, jetzt wo du es sagst, ne? Es ist irgendwie doch eine magische Zahl, ne? Ja. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch an den Anzahl der Haushalten in Deutschland.
Vielleicht ist es dann einfach Ende.
Vielleicht ist dann auch einfach Ende.
Ihr seid sehr erfolgreich.
Ja, ich glaube, dass ich spreche auch bewusst immer noch über Followerzahlen. Und wenn du jetzt auch mit dem Einzelhandel sprichst oder wir Projekte vorstellen, sei es jetzt irgendwie neuen Mitarbeitern in Bewerbungsgesprächen oder auch Investoren und Co., du sagst die Reichweite. Du sagst, hey, die haben so und so viele Follower und dann können die das einordnen als wow, das ist groß. Im zweiten Schritt ist es ehrlicherweise so, dass wir auch tiefer reingucken und es viel, viel mehr Entscheidungskriterien gehen, ob wir einen Creator spannend finden für eine gemeinsame Unternehmung oder nicht. Und klar braucht es ein gewisses Minimum an Followerzahl, aber viel, viel spannender ist der inhaltliche Fit so zu der Brand. Können die das verkörpern? Haben die wirklich eine Community, die ihnen folgt, die engaged ist? Ne? Kommentieren Leute? Wenn sie kritisiert werden, gibt es Leute, die sie in Schutz nehmen?
Passt das so zum Stichwort Glaubwürdigkeit, meinst du?
Ja, total. Und auch Thema Zuverlässigkeit. Also das sind alles auch Soft-Faktoren, die über Followerzahl, Ratio zu wie viele Views hat denn auch eine Story, zu wie viele Klicks macht eine Story und so weiter. Klar bilden wir auch so ein Waterfall und gucken uns das an, aber das ist ein Teil der Entscheidung und da spielt auch viel Menschliches und viel innerliche Soft-Faktoren somit eine Rolle. Aber trotzdem, am Anfang redest du erstmal über die große Followerzahl.
Ja, ich stelle mal auch mal in meinem Job fest, es ist völlig Wahnsinn, wie unterschiedlich die Menschen ticken, die Stakeholder da draußen, der Handel ist ganz anders drauf als die Hersteller da draußen, als die Endverbraucher da draußen. Das heißt, es braucht immer ein Handelsargument, ein Produktargument, ein Verbraucherargument. Wenn wir jetzt mal auf die Praxis schauen, welche Kategorien und Produkte funktionieren aktuell am besten und merkt man nach Social Launches und Stories, was du gerade sagtest, tatsächlich einen messbaren Effekt im Abverkauf, gerade im stationären Handel?
Unbedingt. Also bei Julienko, das ist beeindruckend. Also es ist wirklich beeindruckend, wenn wir zusammen ein Video machen. Zum Beispiel haben wir gelauncht eine Limited Edition zusammen mit Trolli. Die haben saure Glühwürmchen, die sind ikonisch so. Und wir haben dann mit Trolli zusammen saure Glühwürmchen als Sirup gemacht und kannst du sozusagen in Wasser flavoren mit dem Sirup und dann schmeckt das nach saure Glühwürmchen in zuckerfrei. Dann haben wir uns einen Flugplatz gemietet und haben aufwendiges Video gedreht mit Julian. Und das Video, was dann auch das Launch-Video war zum Start bei Kaufland, hat über 4 Millionen Views. Also das und ist dann auch engaged. Die Online-Verkäufe sind ehrlicherweise jetzt nicht geisteskrank hoch. Also im stationären Handel ist es aber spürbar. Also wir kriegen dann halt auch von manchen Handelspartnern, Kaufland gehört dazu, denn vom Einkauf wieder gespiegelt, hey, wie hoch ist der Abverkauf dann auch in den ersten Tagen nach dem Launch-Video gewesen und dass sich so extrem sichtbare Effekte.
Das heißt, du kommst ja eigentlich auch so ein bisschen aus dem E-Commerce, oder?
Ja, also D2C-Brand Foodist hat den kompletten Umsatz online D2C gemacht. Und mittlerweile, also jetzt gerade bei Food Vibes, ist es so, dass die Marken halt auch Riesenpotenzial im stationären Einzelhandel haben und wir deswegen Omnichannel unterwegs sind. Also wir haben eigene Online-Shops dafür, wir haben auch Amazon dafür. Mhm. Aber wir haben auch sehr starke Partnerschaften mit dem stationären Einzelhandel.
Das heißt, diese These, die der ein oder andere aufwirft, ich glaube in Folge 4 von FMCG Vibes, damals hießen wir noch Dach Vibes, sagte Matthias Bürges dann irgendwie, es gibt eine Gegenbewegung, je digitaler die Welt, desto mehr natürliche Erfahrungen wollen wir machen. Das heißt, die auch aus von der LZ vor anderthalb Jahren mal bescheinigte Renaissance des Stationären, die kannst du widerspiegeln, bestätigen.
Ja, absolut. Also es ist schon faszinierend, wenn man zurückblickt. Ich kann mich daran erinnern, während Corona vor allem, wie sehr alle den stationären Handel in Frage gestellt haben. Da gab es ja wirklich teilweise haben die Leute gefragt, gehen wir überhaupt noch in einen Supermarkt oder können wir eigentlich alle Edeka-Filialen abbauen? Also so gefühlt war es irgendwie.
Ja. Die Überheblichkeit?
Ja, aber auch so es ist immer sehr viel Schwarz-Weiß, denke, das ist auch in der Natur des Menschen. Oftmals hilft es aber auch raus zu zoomen und so ein bisschen cool zu bleiben und sich mal zu überlegen, ob das wirklich überhaupt realistisch ist.
Und hat alles auch was mit dem Alter zu tun, wenn du jetzt mal dich selbst spiegelst? Ich meine, du hast jetzt gesagt, 2014 warst du in der Höhle der Löwen. Wenn du jetzt nochmal weiter zurückgehst, also was hast du eigentlich sozusagen, was war sozusagen deine Ausbildung? Was wolltest du machen?
Oh, ich wollte früher Handballprofi werden. Ich habe Tag und Nacht Handball gespielt, auch in der Jugend leistungsorientiert, beim VfL Bad Schwartau, bis hin zu Halbfinale Deutsche Meisterschaften, Norddeutscher Meister gewesen und bestimmt 6-mal die Woche trainiert, teilweise auch 14 Tage am Stück trainiert, dann mit Spielen und so dazwischen. Und das war meine große Leidenschaft. Also Sport, Teamsport, das war total das, was meine Jugend, bis ich 18, 19 war, dominiert hat. Ehrlicherweise Schule dadurch auch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Dann habe ich erst eine klassische Ausbildung gemacht zum Marketing-Kommunikationskaufmann, die dann nach 2 Jahren abgeschlossen und hatte dann das große Glück, dass während der Ausbildung der Personalchef irgendwo ein bisschen Talent in mir gesehen hat und habe mich dann angemeldet zum dualen Studium privat. Das war bei mir gar nicht sozusagen, wie man heute sagt, auf der Bingo-Karte drauf, dass ich überhaupt ein duales Studium mache, weil ich war auch nie ein guter Schüler. Also ich hatte, keine Ahnung, 2,9 oder 3,0er Schnitt im Abi, weil Schule für mich einfach nicht wichtig war und musste dann ganz, ganz viele Prüfungen nachmachen, überhaupt an der Uni angenommen zu werden. Und habe dann ihm schon abgesagt, dem Personalchef, und meinte, hey, das ist nichts, das ist nicht für mich, das ist einfach, das sind halt die ganzen mit dem 1er Durchschnitt und die es dann auch aus dem Assessment Center bei Otto aus 1000 Leuten schaffen und so. Das bin ich nicht, ne? Ich bin einfach ein einfacher Kerl, Handballhalle, liebevolles, einfaches Familienumfeld, wo die Eltern extrem hart selber beide gearbeitet haben, aber zu mir immer gesagt haben, mach einfach nur das, was dich glücklich macht, ist mir scheißegal, was du wirst.
Hauptsache, also
du
bist kein klassisches Startup-Kind in dem Sinne.
Kein Kind, was irgendwie von seinen Eltern irgendwie gepusht worden ist, Karriere zu machen.
Ziel, zu Gründungen hatte, ehe es beim 11. Mal klappte sozusagen.
Exakt, nee, genau das Gegenteil. Extrem viel Support in jeder Lage, aber alles alles ohne Geld.
Wow.
Genau. Und genau, und da sozusagen auf der Uni viele inspirierende, auch mittlerweile Freunde kennengelernt, und auch mein Dame, wie gesagt, mein damaligen Co-Founder dort kennengelernt und dann den Drive erst Richtung Wirtschaft, Unternehmertum und so entwickelt. Was war das denn, was mich fasziniert hat? Und ehrlicherweise war die Entscheidung nach dem Bachelor auch, hey, fange ich an zu arbeiten oder mache ich einen Master? Und dann haben wir uns gefragt, hey, was wollen wir eigentlich von einem Master? Wir wollen Berufserfahrung sammeln, wir wollen vielleicht die Chance haben, nach einem Master ein höheres Einstiegsgehalt zu haben mit der Erfahrung, die du aus dem Master sammelst. Und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen von Foodist und das hat uns so nicht losgelassen und überlegt, hey, lass es doch einfach ausprobieren, lass es einfach mal sehen wie ein Master, wir probieren das jetzt aus, solange es geht, ohne Startkapital, gucken wir, weit wir kommen und hoffentlich haben wir so viel gelernt, dass es ein Master sozusagen gleichwürdig ist. Ja, und dann irgendwie zack, 10 Jahre später dann irgendwie Unternehmen verkauft und in den 10 Jahren kam eins zum anderen, erst eine kleine Finanzierungsrunde über Crowd-Investoren gemacht, dann weitere Finanzierungsrunden über Crowd-Investoren gemacht, dann auch die Ströer Media als Hauptgesellschafter mit drin gehabt, noch einen weiteren Gesellschafter aus Osnabrück mit drin gehabt, zwischenzeitlich und ja, dann irgendwann auch nach Corona und nach einer starken Wachstumsphase und auch guten Zahlen entschieden, hey, ich glaube, für die nächste Stufe braucht es nochmal irgendwie andere Partner. Und nach 10 Jahren war für mich persönlich dann auch die Reise zu einem guten Endpunkt gekommen, wo ich dachte, ich habe jetzt erstmal Erwartungshaltung, die man so aufsetzt, ne, über die Zeit. Ich meine, als Gründer, du setzt dir immer Erwartungshaltung auf, ne? Das ist ja ein extremen Glauben, wie ich auch jetzt ja extrem glauben an die Unternehmung Food Vibes. Und wenn ich dann spreche mit potenziellen neuen Mitarbeitern in Bewerbungsgesprächen, wenn ich spreche mit Lieferanten einmal so, ey, ja, gib uns bessere Preise, wir werden stark wachsen, du wirst davon profitieren, Investoren investiert in uns, wir sind es auf jeden Fall wert, wir geben hier Vollgas, wir sind gut unterwegs und so weiter. Und dann musst du halt auch delivern. Und ich bin halt aber froh gewesen, ehrlicherweise auch nach 10 Jahren, dass so ein Punkt gekommen ist, wo ich wusste, hey, jetzt die Erwartungshaltung, die ich aufgesetzt habe, kann ich auch alle erfüllen und alle gehen hier auch mit einem, ja, hoffentlich zufrieden nach Hause oder machen zufrieden weiter. Aber für mich ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich jetzt aussteige. Das war für mich in Summe ein guter Zeitpunkt.
Ja, also der 3.0-Schüler hat aber einen Fokus einfach gehabt. Und unabhängig davon, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich finde es immer ganz nett, wenn man das so ein bisschen spiegelt, wenn man auch mal über den Mensch dahinter spricht. Passiert bei uns allerdings jetzt auch nicht so oft, muss man sagen. Ist aber, finde ich, manchmal ganz cool. Gerade in deinem Fall hast du jetzt gerade ein bisschen Einblicke gegeben. Macht ja auch nicht jeder. Vielen Dank dafür. Vielleicht mal ein bisschen zum Thema nochmal Wettbewerb, Nachhaltigkeit und Learnings. Also der Markt wird ja immer voller, also ich habe das Gefühl, ne, gerade die Fläche wird immer voller. Jetzt sprachen wir am Anfang darüber, dass ihr jetzt auch ein Display von einem eurer großen Creator dann da draußen gerade sehr beliebt ist und das überall steht. Nichtsdestotrotz, die Fläche wird immer voller. Klassische FMCG-Marken sind dabei, neue Player wie ja, Unibev oder Limited, ne? Was entscheidet darüber, ob eine Creator-Band langfristig relevant bleibt und was war euer größtes Learning bei Food Vibes bisher?
Ja, total wichtiger Punkt. Als allererstes, wenn du mit dem stationären Einzelhandel sprichst, wir sind keine klassischen Influencer-Brands. Also das Wort, das ist schon fast wie so ein Schimpfwort. Also, wir machen Influencer-Brands. Das wird konnotiert mit kurzweilig. Kurzer Hype, fliegt schnell hoch, crasht schnell mit Produkten, die wenig, die eigentlich keine, wenn du näher hinguckst, keine Daseinsberechtigung haben, wenn du sie vergleichst mit anderen Produkten im Regal, die weder irgendwie günstiger sind, noch besser im Geschmack, noch irgendwie innovativer durch neue Geschmacksrichtungen, Packaging, was auch immer. Und das ist das, was wir, wenn wir mit Händlern sprechen, natürlich sagen wir auch, dass wir unsere Geschäftspartner halt so die größten Reichweiten unserer Zeit haben. Aber uns ist erstmal wichtig, wir selber verstehen uns als Food, vielleicht auch als Food-Tech-Unternehmen, was einen absoluten Produktfokus hat. Also wir kommen immer von ausgehend vom Markt. Ich habe dir die 4 Märkte beschrieben, die wir für die Zukunftsmärkte halten.
Es gibt. Danke Sie gerne nochmal für die Hörerschaft, die da draußen vielleicht schon eingeschlafen ist, weil wir ja mittlerweile auch zum Einschlafen gut gehört werden können, um auf 10.000 Abos zu kommen.
Hydration, Female Health, Dog Health und Convenience, Healthy Convenience. Das sind aber die Bereiche, die wir langfristig glauben. Und wenn wir die Überzeugung haben, in diesen Bereichen das beste Produkt zu bauen, so, dann machen wir das. Und erst dann, wenn wir kurz vor Fertigstellung sind, erst dann überlegen wir uns, hey, wer wäre eigentlich der passende Creator für diese Marke. Für diese
Apropos, gut, dass du das nochmal wiederholt hast, sonst hätte ich das wieder vergessen. Du hattest ja angekündigt, du wolltest darüber später nochmal sprechen. Und zwar über das Thema, ihr habt noch keinen Influencer, das wollten wir ja nicht sagen, Creator, für das Thema Pet Food, beziehungsweise Hundegesundheit. Ja, wen soll man denn da nutzen jetzt?
Wenn dir spontan keiner sozusagen sagt, hey, pass auf, das wäre jetzt perfect fit, ne? So bei den Instant-Ramen-Nudeln wussten wir, wir wollen unbedingt mit Streamern zusammenarbeiten, weil die streamen mehrere Stunden und essen auch vor der Kamera. So, das heißt, wenn sie den Cup haben, machen sich Heißwasser rein und essen das. Aber das heißt, es ist super wichtig für uns, dass es für die Geschäftspartner, Streamer super einfach ist, die Produkte, ihre Marke auch in ihren Content zu integrieren. Und das sie sowieso machen, weil sie sowieso jeden Tag essen und sich nicht anfühlt, weißt du, wie so eine Strafarbeit, ich muss jetzt irgendwie noch Njom Njom unterbringen oder so, ne? Sondern hey, das passiert auf natürliche Art und Weise. Bei dem Thema Nahrungsergänzungsmittel für Hunde, ist es so, dass wir zuerst die Hypothese hatten, dass wir auf Fitness-Influencer zugehen, weil die ja auch eine Supplement-Routine haben für sich. Und viele haben halt auch Hunde und zeigen den Hund einfach nicht. So, sondern nehmen halt selber dann ihre Pillen, Pulver, was auch immer, aber zeigen nicht, dass eigentlich ihr Hund halt auch regelmäßig was bekommt. Und das war sozusagen unsere erste Hypothese. Es funktioniert, aber ehrlicherweise nicht so einfach, wie wir uns das ursprünglich gedacht hatten, muss ich offen sagen. Also es ist schon so, dass gerade das Thema Hund anders ist als Mensch. Du kannst Hund ersetzen durch das Wort Baby. Ehrlich, es braucht so viel Vertrauen von Hundehaltern, bevor sie ihrem Hund, ja, also im Gedanken irgendwie
slash Baby. Da kannst du auch nicht mit einer Preisnachlassaktion kommen, weil die gucken ganz genau hin, was in den Zutaten
ist. Exakt. So, und das ist auch gut, das sollen sie bei uns, ne? Aber gibt es halt auch, braucht das wirklich, wenn es jetzt umgestellt wird, jetzt zum Beispiel die Leckerlis, kriegt es denn was mit dem Darm oder was auch immer. Das sind auf jeden Fall Bedenken da. Und es braucht halt einen hohen Trust-Faktor. So. Und deswegen finden wir auch die Zusammenarbeit mit Tierärzten super spannend. Wir haben Tierärzte, mit denen arbeiten wir seit über anderthalb Jahren zusammen an der Produktentwicklung. Die haben es für sich in den Kliniken beziehungsweise in ihren Praxen. Die schwärmen von unseren Produkten wirklich und nutzen es.
Werden so auch instituiert, haben die irgendwelche Treuekarten, Stempelkarten, was macht ihr mit denen? Habt ihr Anreize für Tierärzte?
Wir schicken denen einfach Ware zu. Also wir schicken denen Ware zu, wir haben eine Erdnussbutter, die ist in so einem Quetschi, wie für ein Baby auch. Und die enthält unter anderem Ashwagandha. Und das beruhigt die Hunde. Und die Tierärzte nutzen das dann in den Praxen, um dann halt vor einer Behandlung die Tiere zu beruhigen. Und dann schlecken die das und das funktioniert wunderbar. So, das heißt, und dann legen wir auch noch ein paar Flyer aus und da ist ein Gutscheincode drauf und können wir es auch rückverfolgen. Und das ist so erstmal so die erste, so hey, dort sein, wo die Zielgruppe ist, das ist für jede Marke wichtig. Und dann auch bringt es natürlich auch einen extrem hohen Trust-Faktor für die Marke, wenn es Tierärzte auch davon überzeugt sind und gerne auslegen.
Aber allerwichtigstes Kriterium, das Produkt ist gut, hast du gesagt.
So, und das ist, das ist die Hauptsache. So, weil was die Creator können, das ist so wie eine Art Höhle der Löwen-Moment zu schaffen, ne? Du hast einmal die Chance, dass alle es sehen. So, über 4 Millionen Leute sehen den Post, sehen das Produkt, sehen die Marke, wenn Julienko was postet. Und das, wo die Brands, die sich Influencer-Brands nennen, failen ist, die Produkte haben keine Daseinsberechtigung, außer, hey, da ist ein Creator hinter, ich bin mal neugierig, die Pizza, den Eistee, die Chips auszuprobieren. Aber wie gesagt, es ist nicht leckerer, es ist nicht günstiger, es hat einfach keine Daseinsberechtigung, außer, ach, irgendwie Neugier, da ist was von einem Star. Und das führt dann dazu, dass Leute es halt einmal kaufen, es sich nicht positiv rumspricht und dann halt auch wieder der Umsatz abflacht.
Ja, heute wieder gelernt, es braucht, wenn du irgendwo einbrichst, immer einen, der die Tür einbricht, okay, der laut ist. Aber wenn du es geschafft hast, dann musst du natürlich auch liefern. Also dann muss derjenige, der dahinter kommt, dann auch die Qualität liefern und der Dritte muss es dann nochmal reporten. Und das ist das, was du mit deinem Team.
Absolut. Unser Team ist vernarrt nach Rotation im Regal, im stationären Einzelhandel. Also wie schnell verkauft sich ein Display ab, wie schnell ordert der Einzelhandel nach, wie schnell dreht sich das Produkt im Regal und Online-Wiederkaufsraten und Customer Lifetime Value. So, das ist für uns die Metrik, auch für die Produktentwicklung, ob wir einen guten Job machen oder nicht. Und die Creator als Geschäftspartner, die haben die Power, halt den ganzen Leuten zu sagen, hey, hier gibt es uns, probier es aus. Und danach muss die Marke und das Produkt an sich so überzeugt sein, dass die Leute es von alleine wieder kaufen und in ihrem Freundeskreis und auf Social Media auf ihren eigenen Profilen weiterempfehlen.
Also lieber Alexander Djordjevic, ich weiß jetzt, dass ihr einen guten Job macht, weil ich jetzt zum ersten Mal auch da bin, wo ihr sozusagen jeden Tag seid. Der Ausblick, wir sind ja leider ein Audioformat, was heißt leider zum Glück, sonst hätten wir noch mehr Aufwand, aber ich glaube, in dem Fall können wir ruhig mal ein paar geile Bilder posten. Jetzt ist die Frage, wenn ihr schon einen guten Job macht, was wünschst du dir vom Universum? Also das ist mal unsere Abschlussfrage, wie lautet dein Wunsch ans Universum?
Also generell erstmal auf jeden Fall mehr Frieden. ich glaube, weiterhin so, dass Leute die Wichtigkeit von Ernährung für ihre eigene Gesundheit wertschätzen und auch dadurch halt auch eine höhere Zahlungsbereitschaft haben. Wir sind leider in Deutschland immer noch im Punkt, wo was extrem preis- und discountgetrieben ist. Das hängt natürlich auch mit der wirtschaftlichen Lage zusammen.
Außer für ihren Hund. Für ihren Hund sind sie immer da, oder?
Exakt, ja, weil sie doch verstehen, dass das jetzt auch, was dann wirklich durch die Ernährung auch des Hundes und ein Hundeleben länger, also den Healthspan erweitern kann, dass ein Hundeleben auch länger gesund sein kann. Ne? Also wir verkaufen keine Wundermittel, ne? Aber mit der richtigen Ernährung, und das sehen wir jetzt auch nach 3 Monaten und in der Wirksamkeit, du hast schon leichte Veränderungen, Stuhlgang, anderes, vielleicht glänzt das Fell ein bisschen mehr, vielleicht ist der Hund wieder ein Tick vitaler, als er vorher war und so weiter. Das kriegst du halt über das Thema Ernährung halt hin und es gilt für Menschen genauso.
Ja, und nicht nur für das Auto, weil das Auto schicken wir einmal im Jahr zur Inspektion, aber wir selbst sind uns scheißegal und hauen uns dann nur noch die Drogen rein. Also ihr Lieben da draußen, nicht nur euren Hund, nicht nur euer Auto, sondern auch euch selbst. Das war dein Wunsch ans Universum. Wo sieht man dich? Bist du auch manchmal auf Messen?
Auf Messen bin ich gar nicht, ehrlicherweise. Okay. Also ich bin auf der OMR wahrscheinlich.
Okay.
Und ansonsten, nee, bin ich persönlich gar nicht auf Messen dann. Ach doch, eine. Die ist in Los Angeles. Das ist die Expo West. Das ist für uns für Inspiration immer super. Also da fliegen wir alle 2 Jahre einmal hin und betanken uns einmal dort in Los Angeles. Klassischerweise dann Whole Foods, Air One und dann halt auch auf die Messe. Und da ist so ein bisschen das Epizentrum für Food-Innovation.
Ich bin mit meinen Fragen am Ende. Hast du noch eine Frage an dich selbst?
Eine Frage an mich selbst? Wann werde ich endlich ruhiger?
Danke, dass du da warst oder wir da sein durften.
Dankeschön.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.